Vorstandsneurotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Hallo Roberto.
Hallo, grüß dich Tom.
Ja, wir sind zu zweit.
Alleine.
Ja. Heute also nicht zu dritt, sondern nur zu zweit, weil unser hochgeschätzter Gerd Even Unger abgehauen ist.
Einfach so. Tja. Naja, nicht einfach so.
Nee. Es hat sich abgezeichnet und ja, nun ist er weg, ne?
Das ja, ist, wobei nicht, wir jetzt nicht das Bild entstehen lassen sollten, dass er jetzt heute mit uns nicht podcastet, weil er jetzt weg ist.
Nein, das hätte ich jetzt auch gleich aufgeklärt, aber umso besser, ja, wenn du das jetzt gemacht hast. Also Gerd ist natürlich trotzdem weiterhin ein Neulandrebell und Gerd wird trotzdem weiterhin für die Neulandrebellen schreiben und mit Gerd werden wir auch trotzdem weiterhin podcasten, dann eben nur von seinem neuen Heimatort aus. Aber ich finde schon, dass es, ich habe ihn ja zweimal live getroffen in Berlin. Und ansonsten haben wir ja im Prinzip immer eine Remote-Partnerschaft gehabt, wie man das so angelsächsisch sagt.
Also, sagt man das so, ja?
Ja, also weiß ich gar nicht, ob man das so sagt. Aber auf jeden Fall, also
Fernbeziehung kenne ich.
Fernbeziehung, ja, oder Arbeitsbeziehung auf Distanz oder so. Hm. Trotzdem ist es für mich noch ein Unterschied. So, das ist nicht rational oder so, aber es ist so für mich schon noch ein Unterschied, ob ich ihn in Berlin weiß. Oder ob ich weiß, dass er in Moskau sitzt, etliche Flugstunden entfernt.
Das einerseits schon, aber andererseits hat er ja auch neulich geschrieben, dass Berlin scheiße ist. Im gewissen Sinne muss ich mich ja freuen für ihn, dass er aus dieser Scheiße raus ist.
Ja. Ja, es gibt wohl auch ein paar saubere Ecken in Berlin.
Ja. Aber die gehören dann meistens schon zu Brandenburg.
Ja, man muss es jetzt aber vielleicht doch nochmal kurz und ganz ernsthaft zu den Hintergründen, ohne da jetzt zu viel ausplaudern zu wollen. Aber es war tatsächlich so, dass speziell Gerd auch aufgrund seiner Tätigkeiten im journalistischen Bereich bei RT so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, dass er auch mit durchaus ernstzunehmenden Bedrohungen klarkommen musste. Und die wurden nicht unbedingt weniger in letzter Zeit. Ja, und ich würde mal sagen, er ist jetzt definitiv sicherer aufgehoben als in Berlin, wo ihm ja auch schon nahegelegt wurde, dann abends draußen immer mal über die Schulter zu gucken. Also das, ich fand schon wirklich sehr drastisch, was er da so teilweise zu berichten hatte. Und damit sind wir dann auch sozusagen jetzt rüber geswitcht zur allgemeinen Stimmung, zum allgemeinen Befinden in diesem Land und darüber sprechen wir aber dann gleich nochmal. Erstmal ist es ja sehr schön wiederum, darüber zu sprechen. Du hattest Urlaub, ne?
Ja, ich wollte fast sagen, fast wirst du heute alleine da sitzen, weil ich mir ja auch ein bisschen Gedanken gemacht habe, wo ich nicht einfach wegbleibe.
Ja, ich habe es ja mitbekommen und habe dann auch wirklich schon so langsam irgendwie das P auf die Stirn projiziert bekommen, weil ich dachte, okay, jetzt also Gerd weg und wenn Roberto jetzt auch noch abhaut, also dann weiß ich auch nicht, dann mache ich dicht hier die Tore oder
Naja, das klingt drastischer, als es war. Natürlich, ich glaube, jeder, der in Urlaub ist, hat so die Anwandlung zu sagen, ach, das wäre schön immer und so.
Ja, das idealisierte Urlaubsland.
Idealisiert man, aber ich bin ja jetzt nicht das erste Mal auf den Kanaren gewesen und war jetzt auf Lanzarote und war früher schon öfters mal auf Teneriffa. Teneriffa heißt's richtig. Teneriffa sagen die Deutschen dazu.
Ah, okay.
Also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich meine, ich würde wahrscheinlich sogar einen Job bekommen. Ich spreche Spanisch und Deutsch und so. Aber dann hätte ich es ja mit deutschen Touristen zu tun. Das würde ich jetzt auch nicht wollen.
Ja, das ist die Höchststrafe wahrscheinlich.
Das ist wirklich die Höchststrafe, wenn du da so einen hast, der weiße Socken und Sandalen trägt und ins Supermarkt geht, oben ohne, weil es ja so schrecklich warm ist. Also
ja, ja, und dann morgens die Jagd mit den Handtüchern auf die Liegeplätze.
Ja, so, das gibt's so wirklich. Ich habe das immer nicht vermittelt, also sowas gibt's wirklich.
Ja, 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 also das ist Klischee und trotzdem ist es eben auch real, ne? Also
ja, ja. Es ist erstaunlich. Ich habe das auch wieder beobachtet. Wir haben eine Ferienwohnung in einem Hotelkomplex gehabt, Selbstversorger und so. Meistens ist da, wenn du dir da so Halbpension dazu buchst, das ist ja qualitativ, wie soll ich sagen, um freundlich zu sein, scheiße.
Oha, das ist noch freundlich, gut.
Ja, das ist schon. Also ich hab schon Hotels erlebt, da, mein lieber Mann, da wollte ich lieber Hunger leiden. Und deswegen mache ich das einfach nicht mehr. Ich gehe dann irgendwo essen oder hol mir irgendwo was.
Ist das rassistisch da eigentlich?
Wieso?
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie die Spanier haben schlechte Hotelküche oder irgendwie sowas.
Das könnte man, aber ich bin ja halber Spanier, also ist es ja schon mal wieder erlaubt. Außerdem sage ja ich wie eher es anders. Ich sag, die Spanier haben so eine schlechte Küche, weil die Deutschen alles fressen. Ja? Sind aber nicht nur die Deutschen, muss ich zugeben. Da sind auch die Briten dabei und auch, übrigens auch die Schweizer.
Ich war ja, mal die im Briten Hotel. Die Briten sind ja auch für ihre sehr feine Küche bekannt.
Das stimmt. Also ich war mal in einem Hotel, da haben Schweizer schon am Buffet sich den Salat mit der Hand in den Mund geschoben. Weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Schweiz ein Entwicklungsland ist, aber es ist offenbar, die hatten Hunger und die haben, also, naja, gut.
Ja, im Urlaub treten, glaube ich, so die Instinkte, ja, der Urmenschen.
Bei vielen, so bei vielen. Ja, ja. Und wie gesagt, also wir waren in so einem Hotel und wir waren viel unterwegs auf der Insel, wir haben also die ganze Insel gesehen. Da gibt es Leute, die reservieren ihre Liegen oder die legen sich auch schon gleich hin. Und dann bleiben die den ganzen Tag am Pool. Und da denke ich mir, das könnte ich eigentlich auch in meinem Garten machen. Da stelle ich mir eine Wanne auf und das ist das Gleiche.
Ja, oder ja, im Freibad oder so, ne?
Im, ja, Freibad, ja. Also, ja, weiß nicht. Also, wenn ich
dafür. Ja, aber das hat vielleicht auch so was Kolonialistisches irgendwie.
Ja, vielleicht.
So jetzt über das Land herfallen und statt Waffen hat man dann Handtücher im Gepäck und ich habe ein Handtuch und ich werde es benutzen.
Ja. Ja, und natürlich, klar. Und der Einheimische, der Autochtone, der bedient mich dann und bringt mir das Getränk an den,
genau,
Pool.
Genau, genau.
So, ja,
genau.
Ja, und dann, weißt du, so
klatschen. Ich spreche nur Deutsch.
Ne? Chap, chap.
Ja, ja.
Ja. Wobei, ich muss sagen,
Verstehen Sie kein Deutsch oder was?
Aber ja, das war jetzt in diesem Urlaub nicht so. Ich habe das auch schon erlebt, aber ich habe in dem Urlaub war es nicht so. Ich habe tatsächlich wenig Deutsche erlebt. Erst nach einer Woche wieder so, habe ich wieder viel Deutsch gehört am Flughafen dann in Lanzarote oder auf Lanzarote. Da ging es dann schon los. Stehe ich da auch in der richtigen Reihe? Ja, ich fliege nämlich immer nur Business-Klasse, wissen Sie? Und ach Gott, ich habe mir gedacht, also wirklich, ich habe nichts vermisst, wirklich gar nichts. Ja. Und
Die mussten wahrscheinlich vorzeitig zurück, weil sie jetzt festgestellt haben, dass sie den Rest des Urlaubsgeldes für ihre Energiepreise brauchen dann
ab Oktober. Vielleicht. Ja. Naja, auf jeden Fall, es war so, natürlich in den Nachrichten kamen auch Sachen aus der Ukraine und aus Donetsk. Und es war jetzt nicht so, dass sie da Putin als das Opfer hingestellt hätten oder sowas. Gar nicht. Es war schon die Stoßrichtung ähnlich hier. Ja, also der Westen und Russen und so weiter. Aber du, das wurde berichtet und danach war es okay. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass dir der Reporter im Radio irgendwie ein Bekenntnis abschwatzen will. Damit konnte ich leben, weißt du. Man kann das ja so sehen. Das ist ja okay. Aber die haben keinen bedrängt. Was Corona betrifft, ist es ja so, dass man dort keine Maßnahmen mehr im weitesten Sinne hat. Es gibt noch Maßnahmen, also es gibt noch die Maskenpflicht in den Öffentlichen. Die wird auch penibel eingehalten. Das sind die Spanier schon penibel, das muss man sagen. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass eine Urlaubsinsel ist und dass man vielleicht die Touristen nicht verbrellen will und so. Weißt ja, also kann ja auch sein, dass da ein paar Deutsche dabei sind, die dann gleich einen Rechtsanwalt anrufen. Das weiß man ja alles nicht.
Naja, vielleicht hat dann auch ein bisschen Schiss vor den Touristen. Also
ja, natürlich.
Wer weiß, was die einschleppen, ne?
Was die einschleppen? Die Affenpocken vielleicht noch gleich mit dazu.
Ja.
Und naja, auf jeden Fall das schon. Aber es tragen auch viele Spanier Maske. Man muss wissen, bevor wir geflogen sind, wussten wir schon, dass es keine Maßnahmen mehr gibt. Aber wir haben uns natürlich auf YouTube so ein paar Videos angeschaut, wie es da so aussieht. Hm. Und das waren Videos von 2021. Da sind die Leute mitten in der Pampa mit Maske, alleine. Ja. Weil es war überall im Freien Maskenpflicht. Du warst alleine im Nationalpark unterwegs. Da musstest du Maske tragen. Ja. Und es war halt auch teuer, wenn sie dich erwischt haben ohne. Also da hast du dir dann schon überlegt, bei 1.000 Euro Strafe oder so.
Ja. Das war 2021, sagst du, oder was?
Ja, da war es noch so. Jetzt ist das ja nicht mehr so. Es gibt keine Maskenpflicht mehr, nur noch halt in den öffentlichen und in Krankenhäusern, so ein bisschen wie bei uns. Aber ansonsten gibt es nichts mehr. Die Leute tragen trotzdem ab und zu Maske, also weniger als hier. Aber man lässt sich in Ruhe, und zwar gegenseitig. Ja, also es ist nicht so, dass man sagt, ja, wie kannst du eine Maske tragen und so. Das sagt man auch nicht. Es gibt aber auch keinen, der sagt, bitte setzen Sie eine auf. Ja, das gibt's auch nicht. Mhm. Da ist man halt so typisch spanisch, es ist mir wurscht und ich mache mein eigenes und ich muss mich da nicht irgendwie exponieren und muss irgendjemanden belehren. Das ist überhaupt nicht spanische Art.
Ja, wobei ich da sagen kann, also wenn ich jetzt so hier in meiner Stadt irgendwie gucke, hier ist die Maskenpflicht da zumindest im Moment, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen, was so geplant ist, aber im Moment ist sie ja aufgehoben.
Oh ja, da können wir auf jeden Fall drüber reden gleich noch.
Ja, das machen wir auf jeden Fall, aber also Stand jetzt, die ist eben aufgehoben und es ist hier tatsächlich auch so, ich bin ehrlich gesagt da auch relativ entspannt, also man sieht Leute mit Maske, aber der überwiegende Großteil, das ist wirklich nur noch eine kleine Minderheit, die Maske trägt, aber man lässt sich da auch in Ruhe. Also ich habe jetzt weder am eigenen Leib da irgendwie was erfahren, noch irgendwie zufällig jetzt irgendwelche Streitereien mitbekommen, von wegen, dass ein Maskenträger jetzt zu einem Nicht-Maskenträger dann im Supermarkt an der Kasse sagt, jetzt halten Sie mal Abstand oder so. Das gibt's alles irgendwie nicht.
Nein.
Also das ist wirklich so, dass das wirklich gewissermaßen eine friedliche Koexistenz ist. Und das ist eben auch so eine Situation, wo ich einerseits denke, ja, okay, das ist doch super. Also jeder entscheidet sich und jeder kann sich frei entscheiden. Ich trage sie oder ich trage sie nicht. Ich fühle mich besser mit oder ich fühle mich besser ohne. Und es wird nicht diskutiert, es wird nicht bewertet oder moralisiert oder so. Das ist das einerseits. Das andererseits ist, dass ich tatsächlich sehe, dass es unter dieser Minderheit der Maskenträger einen relativ großen Teil von Kindern beziehungsweise Jugendlichen gibt, so zwischen 12 und 18, würde ich mal so sagen.
Ja,
das stimmt. Und das stimmt mich sehr bedenklich.
Also ich hab ja selbst auf dem Flug keine Maske getragen. Beim Hinflug hat man noch darauf aufmerksam gemacht, das wurde aber nicht exekutiert. Beim Rückflug wurde nicht, doch, da wurde, also sagen wir so, es wurde nicht darauf aufmerksam gemacht, aber es wurde bei den üblichen Durchsagen gesagt, wenn also diese Sauerstoffdinger runterfallen, du weißt das ja im Notfall, dann möge man bitte vorher die Maske abnehmen, um sich das aufzusetzen. Das muss man schon dazu sagen, weil es gibt bestimmt welche, die setzen sich dann den Sauerstoff auf die FFP2-Maske. Sowas gibt's mit Sicherheit.
Ja, natürlich.
Und es ist, ja, also auf dem Hinflug war es halt so, ich erinnere mich an, also fast keiner hat Maske getragen, gell? Auch im Flughafengebäude nicht, aber eine vorbildliche Familie war dabei, alle mit FFP2-Maske, Vater, Mutter, Sohn und Tochter, die Kinder relativ klein und die haben ums Verrecken diese Maske nicht abgesetzt, gell?
Ja.
Und die saßen dann eine Weile neben mir und dann habe ich nur gehört, wie der Sohn gesagt hat, du Mama, ich weiß, wie der Flughafen ganz viel Geld machen kann. Man müsste jeden 1 Euro abnehmen, wenn er auf die Toilette muss. Und da habe ich mir gedacht, ja, so siehst du aus, gell? Ja, das passt ganz genau. Ja. Kapitalistenpack mit Maske.
Ja, und besonders ist es ja nun keine ganz so neue Geschäftsidee. Also vielleicht im Flugzeug.
Nein, das aber, nicht. Ja. Für das Kind war das wahrscheinlich eine bestechende Logik, aber ja. Das zeugt auch, in welchem Kosmos er sich da familiär bewegt.
Offenbar. Ja, das stimmt. Aber nochmal zurück zu diesen jugendlichen Maskenträgern. Also wie gesagt, das finde ich mehr als bedenklich, denn es ist ja wirklich eine Binse, dass Kinder und Jugendliche sowas von überhaupt keine Risikogruppe sind, es sei denn, sie haben halt Vorerkrankungen oder so. Und dass jetzt eben nach über 2 Jahren Corona, zumindest hier in meinem Ort, vielfach Jugendliche, interessanterweise glaube ich sogar vielfach Mädchen, aber vielleicht achte ich auch mehr auf die Mädchen, ich weiß es nicht. Also jedenfalls Jugendliche tatsächlich Maske tragen, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass die also wirklich mehr oder weniger nachhaltig auch wirklich gestört sind. Also
vielleicht, aber vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen lapidarer. Du hast recht, das sind junge Mädchen. Hast du schon mal dran gedacht, Akne, hast du da Probleme gehabt?
Nee, hatte ich nie. Also mein
siehst
Bruder
du, aber das haben ganz, überhaupt nicht. Ja, aber das haben viele vielleicht. Solche lapidaren Gründe könnten es auch sein.
Ja.
Heute habe ich einen Pickel, da setze ich mir eine Maske auf. Oder heute schaue ich eh scheiße aus, ich setze meine Maske auf. Dann ist es auch ein Modeaccessoire. Manche machen sich Strasssteinchen dran. Ich sage nicht, dass es richtig und gut ist, aber junge Leute spinnen halt, wir wissen es doch.
Ja, also sicherlich gibt es diese Fälle auch, aber davon bringst du mich nicht ab. Ich glaube schon, dass es unter Jugendlichen eine doch relativ breitflächige, sagen wir mal, Verunsicherung gibt, denn wir es ruhig mal so mehr oder weniger wertfrei. Ich persönlich denke, dass da viele Psychen wirklich extrem angegriffen und gestört und auch für längere Zeit noch gestört sein werden. Da lege ich
mich fest. Insgeheim hast du wahrscheinlich recht. Ja, mir fehlt nur irgendwie die Motivation, das noch für skandalös zu sehen. Ich weiß nicht warum. Ich bin da, glaube ich, auch abgestumpft mittlerweile. Die Leute wollen sich ja auch nicht helfen lassen. Das kommt ja dazu.
Ja, ich wollte das jetzt gar nicht skandalisieren. Also beziehungsweise letztlich ist natürlich die ganze Corona-Politik ist ein einziger Skandal und das bleibt auch so. Und in Anbetracht dessen, was uns bevorsteht, ist es auch weiterhin ein Skandal. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Man ist natürlich irgendwie müde und hat ja alles schon 23.000 Mal wiederholt und
ja. Naja, aber wir können ja, wir haben ja gesagt, wir wollen auch übers Heute reden und was uns noch bevorsteht. Es gibt etwas, was ich zum Beispiel vorher noch nicht gehört habe. Das habe ich jetzt heute zum ersten Mal gehört. Mhm. Ja, dass die Maskenpflicht kommt ja wieder. O bis O heißt ja das
Oktober Zauberwort. Oktober bis Ostern, um das gleich mal dann hier zu entschlüsseln.
Genau. Das habe ich übrigens im Urlaub nicht so mitbekommen. Ich habe das ausgeblendet.
O bis O, ganz kurz vielleicht noch. Das gilt ja auch für Winterreifen, glaube ich.
Das gilt auch für Winterreifen. Da kommt es ja auch her. Also dieses dieses Landes sind ja im Grunde nichts anderes wie Winterreifen. Aber ich habe das im Urlaub nicht so richtig mitbekommen. Ich habe das so ausgeblendet, absichtlich. Ich wollte davon nichts wissen.
Ja.
Ja, dass Lauterbach irgendwas gemacht hat, das habe ich schon irgendwie, das sieht man natürlich. Man hat ja auch so Nachrichten-Apps und so. Und guckt dann doch mal drauf. Und
jetzt mal meinen Text dazu gelesen.
Ja, ich habe den später gelesen. Ich wollte ihn da nicht lesen. Ich wollte einfach nichts davon wissen. Mhm. Aber jetzt, was ich heute gehört habe, das ist schon neu, weil du sagst, wir haben alle schon mal 23.000 Mal gehört. Die Maskenpflicht kommt ja dann zurück im Oktober in Innenräumen.
Ja.
Inzidenzunabhängig, hat damit überhaupt nichts zu tun, hat er heute ganz klar gemacht.
Ja, die Länder macht ja auch total Sinn, ja.
Klar, also wir haben jetzt 2,5 Jahre immer gesagt, wir müssen ja diese Maßnahmen, auch die Maskenpflicht, wir müssen die haben, weil es da Evidenzen gibt. Oder Inzidenzen in dem Fall.
Inzidenzen, ja.
Genau,
Inzidenzen. Evidenzen sind auch schon längst abgehakt.
Genau. Also wir haben da ja Zahlen im Grunde und an denen machen wir fest, dass wir so eine Maßnahme wie die Maskenpflicht machen.
Ja.
Und jetzt sagt er, eigentlich sind die Zahlen völlig wurscht. Wir machen es trotzdem.
Ja.
Tja, das ist neu.
Ja, ich meine, es ist ja sowieso so. Also er hat ja, wir müssen kurz über Lauterbach sprechen, weil, also ich persönlich halte ihn wirklich mittlerweile für psychisch, sagen wir mal, eigenwillig bis auffällig.
Und an dem Satz gefällt mir ein Wort nicht.
Was
mittlerweile.
Ja, gut, okay, dann ich formuliere es um, euer bitte. Ehren. mittlerweile nicht mehr, das stimmt, das ist richtig, aber mittlerweile ist es so offenkundig, dass es selbst der Letzte eigentlich kapieren müsste, sagen wir mal so.
Also ja, ich würde es noch kürzer formulieren, ich würde sagen, es ist schlimmer geworden.
Okay, gut.
Ja.
Und vielleicht nochmal zusammengefasst, also die Idee, die er jetzt gerade hatte, war jetzt also tatsächlich die, okay, erstmal grundsätzliche Maskenpflicht im Inneren, warum auch immer, also ist halt so, das Evidenz war gestern oder vorgestern oder noch viel weiter zurückliegend. Und darüber hinaus ist es so, dass von der Maskenpflicht befreit werden können Menschen, die frisch geimpft sind.
3 Monate lang.
3 Monate lang. Das heißt also, wir wissen dann also schon mal, dass man also 3 Monate lang frisch geimpft ist. Und für diese Zeit ist man dann von der Maskenpflicht befreit. Jetzt kam natürlich die verständliche Nachfrage, Herr Lauterbach, wenn das so ist, dann bedeutet das ja im Grunde genommen, dass man sich dann, um die Maskenfreiheit beibehalten zu müssen, können, dass man sich dann alle 3 Monate impfen lassen muss. Also so könnte man das, so muss man das eigentlich verstehen. Daraufhin hat er dann gesagt, nee, das ist Polemik, das will natürlich kein Mensch und kein Arzt würde das empfehlen und das ist natürlich völlig absurd.
Ja, er hat aber noch was anderes dazu gesagt. Er hat gesagt, und wenn wir merken würden, dass das Leute machen, dann würden wir diese Regel kassieren. Entschuldigung.
Entschuldigung,
wolltest du nicht wegnehmen.
Aber ja, konntest du ja nicht wissen. Also genau, die Pointe wiederhole ich jetzt nochmal, weil wir hier so ein bisschen durcheinander waren. Genau, er hat also gesagt, also wenn das wirklich zu viele Leute machen, sich also impfen lassen, um von der Maskenpflicht befreit zu werden, dann würde diese Ausnahme wieder kassiert werden und es müsse grundsätzlich eine Maske getragen werden, auch für die vermeintlich frisch Geimpften, zumindest dann, wenn es zu viele sind. Ich meine, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und muss dann sich doch in aller Ernsthaftigkeit fragen, was stimmt mit diesem Typen nicht? Ich meine, also das ist ja schon, ich meine, dass er sich irgendwie in Weinlaune dann mal verquatscht oder nicht mehr so genau weiß, was er jetzt gestern wieder rausgehauen hat oder so. Ja Gott, das kennen wir auch von Joe Biden, der jemandem die Hand schüttelt und 2 Sekunden später sich nicht mehr daran erinnert irgendwie.
Ich hab's gesehen.
Ja, also jetzt schon ein Klassiker meiner Meinung nach und ja auch tatsächlich authentisch. Aber also das kennt man auch von Lauterbach, dass er so, ich habe doch nie behauptet das und so. Also, ja. Da legt man sich ja schon hin und kann nicht mehr eigentlich. Aber jetzt diese Geschichte mit der 3-Monats-Impfung, die dann aber ja gar nicht gewollt ist und trotzdem
der Mann,
und dann auch noch, wenn es zu viele machen, also wenn zu viele brav sind, kriegen sie dafür auch noch auf die Fresse, indem
der,
dann
also da fällt der Mann also, sitzt oh. Der Mann sitzt vierfach geimpft daheim in Quarantäne, weil er doch schlimmere Symptome hat, als er gedacht hat, das hat er selbst gesagt, nimmt dazu noch Paxlovid und erzählt etwas davon, es ist besser, wenn ein Geimpfter mit am Tisch sitzt, als ein Ungeimpfter. Ja? Alleine dieser Umstand, aus seiner Situation heraus, in Quarantäne, so einen Unfug von sich zu geben.
Ja.
Ja? Aber ich habe den Eindruck, man wird ihn weiterhin lassen. Ich glaube auch, dass man in der SPD und in der Regierung weiß, dass man da jemanden hat, der völlig frei läuft oder frei dreht. Aber man lässt ihn, weil, ich meine, siehe SPD. Ich meine, in dieser Zeitenwende-Regierung gibt es ja viele SPD-Minister und Ministerinnen, die ja das Zeug dazu haben, zum Idioten der Stunde zu werden. Ja, ich nenne jetzt keine Namen, um nicht angreifbar zu sein, aber guck dir mal gewisse Ministerinnen an, die ständig nur auf rechtsradikalen Jagd sind. Ja, Infratest-DiMAG-Umfrage von der letzten Woche, die SPD steht bei 17%. Ja? Die brauchen einen wie Lauterbach, dass sie sagen können, ja, wir sind ja noch vernünftig, weißt du. Neben Lauterbach sieht jeder aus wie vernünftig.
Ja, übrigens ganz kurz in dem Zusammenhang von wegen nicht angreifbar machen. Also wir haben mit keinem Wort gesagt, dass Lauterbach nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Das haben wir nicht gesagt.
Nein, das würde ich auch so nicht sagen.
Das würden wir nicht tun.
Nein.
Psychisch durchgedreht, das würden wir nie sagen.
Ich weiß, das ist für mich auch kein guter Vergleich. Ich habe keinen Bezug zu Latten und zu Gartenzäunen, weil ich wohne in einer Wohnung. Ich habe gar keinen Garten in dem Sinne mit Gartenzaun und Latten. Ja. Ich würde es anders formulieren, wenn ich sowas formulieren wollte.
Ja. Ich finde auch so Metaphern wie nicht mehr alle Tassen im Schrank habe ich nie gemocht und würde ich auch niemals Lauterbach gegenüber.
Nein, weil es ist ja bei mir auch so, ich habe ja viele Tassen im Schrank, ich mag ja Tassen.
Ja.
Ich fahre ja auch oft in Urlaub, ich bringe mir immer eine Tasse mit übrigens.
Ja, Handtuch und Tasse, ganz wichtig.
Na, Handtuch nicht, Handtuch ist schlechte Qualität, aber Tasse finde ich gut und ich habe nie alle Tassen im Schrank, weil ich habe ja immer welche im Einsatz.
Ja oder eine
Geschirrspülmaschine. Also da kann ich doch nicht sagen, da hat jemand nicht alle Tassen im Schrank, habe ich ja selber nicht.
Nein, das sehe ich auch so, richtig. Das ist nicht angemessen und kein dieser Vorwürfe würden wir jetzt Lauterbach gegenüber erheben. Keinesfalls.
Ja, und ich muss sagen, ich habe auch schon mal eine Tasse stehen lassen, als ich dann eine Woche in Urlaub bin und da war noch ein Kaffee drin. Und da war dann so ein schöner Film, so ein grüner Film drüber. Du weißt schon, Schimmel.
Ja.
Und Entschuldigung. Aber das, wie gesagt, ich würde sowas nie sagen.
Nein, nein, das machen wir nicht. Aber zurück zur SPD, beziehungsweise zurück erstmal zur Tatsache, dass vermutlich stimmt es, die werden Lauterbach machen lassen. Bis zum gewissen Punkt allerdings, glaube ich. Also ich glaube eigentlich, dass sich jetzt auch in der SPD oder in der Bundesregierung insgesamt doch schon einige so ein bisschen den Kopf kratzen und sich fragen, was hat er denn jetzt wieder rausgehauen? Wie lange können wir den Typen eigentlich noch halten? Also so ein bisschen in der Hoffnung, oh Gott, lass es nicht schlimmer werden. Also meiner Meinung nach ist eigentlich schon diese Impfabo-Idee, die seiner Meinung nach ja keine ist, ist eigentlich schon ein Grund, um zu sagen, Kalle, das war's, war schön mit dir oder je nach Perspektive war überhaupt nicht schön mit dir, aber geh jetzt mal lieber woanders spielen, das macht keinen Sinn mehr hier. Aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, ja, das stimmt schon. Aber
ich bin auch erstaunt, er hat ja heute wieder eine Pressekonferenz und abgehalten, um das zu erklären. Das hat er, glaube ich, vorgestern schon gemacht und vorvorgestern. Also es gibt eigentlich nur ein Thema. Er hangelt sich von einer Pressekonferenz zur nächsten, wo es immer um die gleichen Dinge geht.
Ach, das heute habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach so, heute ja, also, ist ein gutes Stichwort. 12.8. zeichnen wir auf. Ja, genau.
Ach so, ja, stimmt.
Ja. Nee, die habe ich nicht mitbekommen. Aber ich weiß auch nicht, was es da noch zu erklären gibt. Also er redet sich ja um Kopf und Kragen, je länger er darüber spricht. Weil
Im Kragen, Kopf hat er, glaube ich.
Also ich sag mal so, wenn du halt mit einer Idee um die Ecke gekommen bist, die in sich sowas von nicht funktioniert und keinen Sinn ergibt, kannst du erklären, bis der Arzt kommt sozusagen. Es wäre vielleicht auch keine schlechte Idee gewesen als Alternative. Du wirst es ja damit nicht schlüssiger machen können. Das geht ja nicht.
Was wär gut gewesen, wenn der Arzt kommt?
Du kannst versuchen zu erklären, bis der Arzt kommt, ja. Wobei der Arzt vielleicht sowieso grundsätzlich eine bessere Option.
Ja gut, okay, mir drauf an, wir haben ganz sonderbare Ärzte in diesem Land, Montgomery, Damen und so weiter. Da bist du besser dran. Ist
der auch Arzt, echt?
Ja, ich glaube schon, ja. Schande. Intensivmediziner. Ich glaube, du bist besser dran ohne.
Hm. Ja. Touché, okay. Aber SPD... Die SPD, von wem werden wir eigentlich regiert, frage ich jetzt mal so. So parteifarbentechnisch. Wer hat eigentlich so hauptsächlich das Sagen im Moment?
Ich glaube, Grün.
Ja, ne?
Ja.
Also
wenn heute Wiederwahl wäre nach Infratest, die mal von letzter Woche, bekämen wir vielleicht wieder eine Zeitenwende-Ampel. Aber mit grünem Kopf, dann wäre Habeck vielleicht, oder vielleicht schaffen sie es ja und sie boxen die Baerbock durch. Sie hat einen guten Job gemacht, da kann sie auch Kanzlerin.
Nein, Baerbock können sie nicht bringen. Das können sie nicht bringen. Also wegen ihrer Sprachfehler nicht und auch wegen ihrer intellektuellen Übersichtlichkeit kann man das nicht machen. Das kann man nicht machen.
Du, ich weiß nicht, bevor Trump Präsident wurde in den Vereinigten Staaten, haben wir auch gesagt, das wird nicht passieren. Dann war plötzlich nominiert als Präsident, als Kandidat. Dann haben wir gesagt, ja, aber gut, gewählt wird er nicht, Hillary Clinton, ganz sicher, das wird's. Ja. Das kann man nie wissen.
Die Zeiten sind verrückt. Ja, das ist richtig. Aber Trump war ja nun also definitiv eine Protestwahl. Das ist für mich eigentlich, im Grunde genommen ist, die Trump-Wahl ist eigentlich durchaus Grund für Optimismus.
Ja,
also, klar. Also Optimismus insofern, als die Wähler, ich sag mal, die Politik in den USA ja eigentlich noch viel mehr als hier, weil das ganze Wahlsystem und mit Wahlleuten und die ganze Finanzierung und so, das ist ja noch mal potenziert korrupter als hier. Und trotzdem dachten, glaube ich, die Mächtigen bis zur Trump-Wahl, ja, die Wähler, die kennen wir. Wir wissen schon, wie die ticken. Wir wissen, wohin wir sie an ihrem Nasenring führen müssen. Und dann laufen die da auch hin und das passt dann schon. Und ja, dann kam die Trump-Wahl. Und das war eine Protestwahl. Aber Baerbock kann sie ja nicht aus Protest wählen. Baerbock
kann
sie ja nur wählen, um zu sagen, okay, also Bildung insgesamt wird überbewertet.
Ich wollte es ja gerade sagen. Die Vereinigten Staaten sind ja uns ja immer 20, 30 Jahre voraus, bis es mal so eine Protestwahl gibt, wo wir dann einen Reality-Star wählen. Ja, einigen wir uns doch mal auf, wen könnten wir denn da nehmen?
Böhmermann vielleicht oder
ach Gott, jetzt wird's
Sascha albern. Lobo oder so.
Nein, es muss ja jemand sein,
eine Protestwahl, ne?
Es muss ja irgendjemand von diesem rechten Rand, an dem wir ja ständig fischen. Du weißt das ja, wir sind ja Rechte seit neuerdings.
Ich muss das immer wieder meiner Frau erklären, die versteht das nicht. Oh.
Dass du rechts bist?
Ja, die dachte ja, die hätte einen Linken geheiratet.
Linksträger oder Rechtsträger?
Nein, links politisch ausgerichtet.
Ach so.
Das habe ich ihr ja auch gesagt. Und jetzt bin ich immer wieder in Erklärungsnot, weil sie sagt irgendwie, ich habe schon wieder gelesen, du bist rechts.
Wenn sie sich einfach hinter dich stellt, dann ändern sich ja auch die Seiten. Dann stimmt's wieder.
Ja, das ist ja natürlich, das ist wieder so spanisch simpel, ne?
Tricky.
Ja.
Nein, aber das muss ja irgendjemand sein, der, ich weiß nicht, sagen wir mal, der De La Puente wird in 20 Jahren Kanzler.
De La Puente,
ja?
Genau,
du bist ja sowieso ungebildet, recht. Dumm.
Ja.
Immer für einen blöden Spruch parat.
Gelernter Handwerker, glaube ich, ne?
Gelernter Handwerker, aber ja, auch nie richtig fleißig oder so.
Ja.
Seltsame Anwandlungen, hat auch schon mal in irgendwelchen Reality-Dokumentationen mitgemacht. Es kommt noch, da soweit waren wir noch nicht. Es kommt noch.
Wird kritisiert zum Beispiel von Jutta Ditfurth. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, die wird dann kurz vor der Wahl sagen, ich habe es immer schon gesagt und ich werde sagen, wer ist diese Frau?
Ja.
Und aber stell dir mal vor, in 20 Jahren wär's so. Dann wäre das eine Protestwahl, dann hättest du Chancen, auch Kanzler zu werden. Ja. Aber heute, guck dir mal die Umfragen an. Wir haben hier eine Zeitenwende-Koalition, wo alles miserabel läuft. Die Grünen machen den größten Scheißjob in dieser Regierung. Die sorgen dafür, dass dieses Land zerbricht und gespaltet wird wie nie zuvor. Und bei den Umfragen sind die einzige Partei, neben der Union, die aber nicht zur Diskussion steht, was Regierungsbildung betrifft, sind die einzige Partei, die Zugewinne haben, und zwar massiv.
Ja, aber dann, was zur Diskussion steht, ist jetzt das Thema Umfragen. Das können wir mal kurz machen jetzt, finde ich.
Ja,
machen
wir Umfrage.
Genau, nee, wir machen keine Umfrage, aber wir können auch eine Umfrage machen, aber ich habe jetzt keine Idee. Also Umfragen, da teilt sich ja speziell in den sozialen Medien, teilt sich ja die Meinung auf von, ja, Umfragen. Kannst du eh vergessen, wer weiß, wer da ausgewählt wurde, vielleicht denken die sich ja die Ergebnisse sowieso nur aus. Es werden Suggestivfragen gestellt und so weiter, stimmt glaube ich auch alles, auf jeden Fall. Und von daher taugen diese Umfragen sowieso nichts. Das ist sozusagen die eine These, die durchaus einen gewissen Sinn macht, finde ich. Es gibt aber auch die andere These, zu der ich dann irgendwie auch neige, und das ist die, unabhängig davon, wie schlecht diese Umfragen gemacht sind, die Ergebnisse sind dennoch repräsentativ.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Ja, ich bin mir da auch nicht sicher.
In meinem Umfeld habe ich immer den Eindruck, dass, also wenn wir jetzt, was weiß ich, nehmen wir mal 90% Maßnahmenzustimmung am Anfang. Später waren es mal 70%. Zu dem Zeitpunkt, als es 70% waren, habe ich in meinem Umfeld aber nicht 7 von 10 gehört, die das gut fanden. Eher 3 von 10. Also, das waren dann Umfragen von ARD und ZDF. Ja gut, das ist schon klar. Wenn ich natürlich 95-Jährige frage, das ist der Altersdurchschnitt ja bei Zuschauern des Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, dann, naja, es kommt natürlich noch hinzu, wenn du jetzt irgendwie mit der Bäckereiverkäuferin, nee, warte mal, korrekt jetzt Bäckereifachverkäuferin, glaube ich, ne? Verkäuferin, na, ist egal.
Weiß nicht, ich weiß nur, dass es jetzt Krankenschwesterin heißt.
Ja, Krankenschwesterin, ja, das ist, naja.
Also Bäckereiverkäuferin. Ja.
Also mit der Frau an der anderen Seite der Theke in der
Bäckerei. Hör auf, das ist schon eine gut. Du siehst die Person und interpretierst, weil sie lange Haare hat und von mir aus Ohrringe und vielleicht Lippenstift, dass es eine Frau ist.
Ach so.
Könnte ja auch ein Mann sein.
Ja, aber justiziabel wird das doch erst ab 1. Januar, oder nicht?
Ab 1. Januar, ja.
So lange kann ich das ja noch wagen. Also ich unterstelle jetzt mal eine Frau auf der anderen Seite der Theke.
Ja.
Und mit der komme ich ins Gespräch und die sagt dann irgendwie, Maßnahmen, das ist sowieso alles der totale Quatsch irgendwie. Und dann kriegt sie einen Anruf von ARD oder ZDF oder so. Und
ja,
das darfst du nicht unterschätzen, da kommt dann so ein Autoritätsding mit dazu. Oh, die ARD ruft mich
an. Meinst du, aber am Telefon?
Will was von mir. Ist egal. Also so nach dem Motto, boah, ich bin ja so dermaßen wichtig, dass die ARD mich anruft. Ich will ja nicht behaupten, dass es bei jedem so ist, aber ich behaupte zumindest, dass das ein Aspekt, also es ist ein Faktor, der zumindest mit eine Rolle spielt. Und dann kann es eben durchaus sein, dass sie der netten Stimme der ARD, die sie dann vorher noch ein bisschen besäuselt hat und wie dankbar sie ist, dass sie jetzt mitmacht und für die Meinungsumfrage und ja einen wichtigen gesellschaftlichen Dienst tut und so weiter, dass sie dann schon wieder ganz anders zu den Maßnahmen steht.
Weißt du, ich habe so vielleicht eine andere Theorie. Die rufen vielleicht wahllos schon irgendwelche Leute an, die sich natürlich vorher in irgendwelche Listen eingetragen haben. Du kannst ja nicht einfach irgendwo anrufen. Das darfst du ja, glaube ich, auch gar nicht. Und dann stellt man 2, 3 Vorfragen. Das ist so ein bisschen wie bei, also ich kenne das von, wie heißt denn das? Gibt doch so Umfragen für die Wirtschaft.
Wirtschaftsumfragen.
Na, ich meine,
ganz kurz. Ach so, Verbraucher.
Ja, so Verbraucherstudien, da kann man ja mitmachen und so. Habe ich auch schon mal in jungen Jahren gemacht. Und dann geht's aber schon los. Dann sondieren die dich aber schon mit 3 Fragen. Und wenn du da nicht richtig antwortest, dann bist du schon raus.
Ja? Okay.
Und da kann man schon abchecken, ja, ist der jetzt für Maßnahmen oder nicht? Natürlich bei so Verbraucherstudien geht es um andere Sachen. Da wollen sie dann wissen, ob du, da heißt dann, ja, waschen sie in ihrem Haushalt auch? Ja. Mit der Waschmaschine? Ja. Da benutzen sie doch bestimmt Weichspüler? Ja. Benutzen sie denn, was gibt's denn da? Ariel? Ariel ist, glaube ich, Waschmittel, aber Softlan oder so, ja? Und dann sagst du, nee. Ah, tut mir leid. Dann, ja, weil es war natürlich eine Studie von Softlan, ja?
Ja, so. Ich versuche sie zu komprimieren, eine Geschichte zu erzählen, die das Ganze unterstützt, was du sagst, beziehungsweise die es eigentlich noch viel brutaler macht. Ich habe ja mal ein paar Jahre im Vertrieb gearbeitet. Ich habe ja so alles Mögliche irgendwie verkauft. Und unter anderem.
Vertriebtäter.
Ich war ein Vertriebtäter sozusagen, ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Fern nicht aus Versehen rausschneide, dann habe ich schon wieder ein anderes Problem. Jedenfalls habe ich dann eine Weile, habe ich dann eben auch, das war so, gehörte mit zu der hohen Kunst, Lexika verkauft zu unglaublich teuer Geld irgendwie. Und ich musste diesbezüglich ein Verkaufsgespräch lernen, und zwar Wort für Wort, in- und auswendig. Da bin ich in den Harz geschickt worden, in ein ausgesprochen schickes und teures Hotel. Und wir haben von morgens bis abends dieses Verkaufsgespräch gepaukt. Das zum Beispiel auch. Ja, es war krass. Das zum Beispiel auch beinhaltete, dass du dann ein Musterexemplar, das du zum Kunden mitgebracht hast, dass du das zufällig aufgeschlagen hast und auf eine Seite gestoßen bist, und zu der hast du dann was erzählt. Und dieses zufällige Aufschlagen, selbst das haben wir gelernt, so dass immer dieselbe Seite aufgeschlagen wurde.
Bisschen wie so Taschenspieler, gell?
Ja, das geht im Bereich Taschenspieler. Aber jetzt kommt halt der psychologische Teil. Und der psychologische Teil ist der, du hast halt ein Warming-up, das macht jeder, wie er will. Du sprichst also mit dem Kunden über seine Interessen, über Sport, über Musik, über Autos, was auch immer du glaubst, dass es ihn interessieren könnte. Und das machst du dann. Und dann fängst du an, und damit beginnt dann das eigentliche Verkaufsgespräch. Das kriegt der Kunde natürlich nicht mit. Da bist du dann voll in deinem einstudierten Text. Und der läuft darauf hinaus, das ist nichts Besonderes für den Vertrieb, aber es war in dieser radikalen Form so extrem, wie ich es vorher in anderen vertrieblichen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, noch nicht erlebt habe. Du stellst Fragen, die dem Kunden nichts anderes übrig lassen, als ungefähr eine halbe Stunde später, wenn du auf den eigentlichen Abschlusspunkt kommst, die ihm nichts anderes übrig lassen, als Ja zu sagen, weil du ihn vorher mit den Fragen, die du gestellt hast, schon dahin gebracht hast, dass er sich gnadenlos mindestens blamieren würde, wenn er jetzt plötzlich an dieser Stelle Nein sagt. Denn er hat dir in einer Tour vorher signalisiert, ja, ja, ja. Und dann stellst du die finale Frage. Und wenn er dann Nein sagt, dann ist er richtig in der Klemme. Und das hat funktioniert. Das hat so lange funktioniert, bis dann irgendwann nach meinem Verkaufsgespräch eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Mutter in Tränen ausgebrochen ist, weil sie genau wusste, dass sie jetzt eigentlich das Ding kaufen muss, sich das aber nicht leisten konnte. Ich habe sie dann gewissermaßen getröstet, bin rausgegangen, und damit war der Job für mich gestorben. Gibt noch viele andere Gründe, warum ich da ausgestiegen bin, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir waren ja bei Umfragen. Also die Suggestivfragen, die Manipulationsmöglichkeiten, die du hast, wenn du geschult bist, wenn du entsprechende Leitfäden hast, die sind natürlich nicht zu unterschätzen. Aber meine Frage ist trotzdem noch mal die, ich spitze es mal zu, mal angenommen, es wäre jetzt völlig unabhängig davon, was irgendwelche Umfragen sagen, es wäre tatsächlich übermorgen, heute ist ja Freitag, der 12.8., übermorgen am 14.8. wäre plötzlich Bundestagswahl. Was denkst du denn, wie würde die ausgehen?
Ich glaube tatsächlich, dass die Grünen die Wahl gewinnen würden. Ich glaube, wir werden die Zeitenwende nicht beendet bekommen, zumal ja die Union weiter dran basteln würde. Die Linken übrigens auch, habe ich den Eindruck. Aber die Linken würden aus dem Bundestag fliegen. Ich glaube, wir hätten das Gleiche wie jetzt, nur mit einer grünen Kanzlerin. Und ja, eigentlich wäre da nichts gewonnen, das nicht. Trotzdem wäre es natürlich eine Schmach für Scholz und so weiter, im gewissen Sinne.
Nee, in erster Linie wäre es meiner Meinung nach eine Schmach für die Bevölkerung.
Ja, aber setzt du da so große Hoffnungen in die Bevölkerung jetzt mal ernst?
Naja, ich meine, wir wollten ja noch darüber sprechen, was auf uns zukommt im Herbst.
Wollten wir das?
Ja, hast du ausdrücklich sogar gewünscht.
Wann?
Na, vor ein paar Minuten, müsste ich jetzt gucken, müsste ich zurückspulen.
Naja, gut, wenn du das sagst, wird's wohl stimmen.
Andererseits, ja, doch.
Andererseits, du bist ein geschulter Vertriebsmann, du kannst mir alles unterjubeln und ich muss dir das glauben. Also
ja, die Kommentatoren können ja vielleicht helfen und können sagen, okay, Tom hat tatsächlich, oder du hast es tatsächlich.
Die sind doch befangen, die hast du auch schon eingeladen.
Nein, sie können es ja dokumentieren, können ja sagen, hier, Minute 47:11 oder so. Nee, 47, wir sind erst bei 40 dabei, hat Roberto gesagt, ja, wir müssen auch unbedingt noch darüber sprechen, was auf uns zukommt. Ist auch egal.
Die Unruhen, oder? Die Unruhen. Ich weiß gar nicht, was ich meinte, aber wahrscheinlich die Unruhen.
Ja, ich weiß auch nicht so genau, was ich meine. Also vielleicht Unruhen, vielleicht wieder der nächste Corona-Wahnsinn, vielleicht beides.
Beides, es geht beides. Ich will mal so fragen, ich will direkt fragen. Bist du denn eigentlich bereit für Unruhen im Herbst? Also selbst persönlich?
Ich bin bereit, ja.
Das ist gut. Ja, ich auch.
Ja. Ja. Also man muss natürlich immer dazu noch sagen, ich bin natürlich bereit für alles im legalen Rahmen.
Ja, das muss man sagen.
Ja, das muss man sagen, weil Unruhen hat natürlich auch immer so den Touch von...
Deswegen benutzen sie das Wort ja.
Ja, genau.
Man könnte ja auch Demonstrationen sagen, das wäre völlig alles okay, das wäre alles im demokratischen Rahmen. Ja. Aber das kann man ja nicht sagen, weil dann würde vielleicht irgendjemand Findiges kommen, jemand wie Ulrike Gero vielleicht, würde sagen, ja, Demonstration, das ist ja völlig normal in der Demokratie. Und dann würden wieder alle rufen, ja, was will denn die?
Was will
ja
wohl.
Denn die? Ja, was erzählt denn die von der Demokratie? Ja, und deswegen sagt man lieber
Unruhen. Hatten wir noch nie, reibt sich sogar, ne?
Ja, ja. Stimmt. Ja. Ja, genau, und deswegen Unruhen. Aber ja, da bin ich auch bereit dazu, natürlich. Also
ja, Volksaufstände ist natürlich das, wobei Volksaufstände, eigentlich ist Unruhen noch ein bisschen düsterer, ne? Unruhen hat sowas von Schwarz-Weiß-Bildern und
ja, von Unruhe natürlich.
Und ja, und Rauch und Nebel und
ja, aber Volksaufstand ist schon auch, also Volksaufstand, da denke ich so ein bisschen an Frankreich 1789. Das ist auch verklärt. Braucht man nicht reden. Die Französische Revolution wird auch verklärt.
Ja, ja.
Aber es klingt schon danach und so.
Ja.
Und ich frage mich dann immer mit der Guillotine schon im Herbst oder dann erst im Sommer. Und da muss man mal schauen.
Womöglich fallen die Unruhen sogar aus. Ich habe nämlich ich meine, wir können jetzt über die deutsche Unruhenmentalität sprechen. Da wären wir, glaube ich, relativ schnell am Ende. Die hält sich in Grenzen. Aber ich habe gerade heute gelesen, ich glaube, RWE ist es, glaube ich, hat tatsächlich angekündigt, wohl diese Umlage, die ab 1.10. ja dann möglich ist, nicht auf die Kunden umzulegen.
Wie machen Sie es denn dann?
Ja, also Sie argumentieren, ich kann den Artikel, kann ich verlinken unter dem Podcast. Ich habe ihn nur vorhin überflogen, aus Zeitgründen. Ich muss ihn mir nochmal genauer durchlesen. Aber Sie argumentieren wohl im Prinzip so, dass Sie sagen, wir sind so groß und wir haben so dermaßen große Rücklagen, dass wir uns das zumindest für eine Weile leisten können, auf diese Umlage verzichten zu können. Wenn das tatsächlich so wäre, ich will das ganz bewusst im Konjunktiv formulieren, aber mal angenommen, es wäre tatsächlich so, dass RWE das macht, dann würde natürlich tatsächlich eine Art neue Wettbewerbssituation entstehen. Denn bei Preisanpassungen hast du ja das außerordentliche Kündigungsrecht und dementsprechend könnte dann wirklich ein Lirum-Larum-Wechselspiel beginnen, jeweils zu den Anbietern, die sagen, bei uns müsst ihr euch um die Umlage keine Gedanken machen. Und das würde dann natürlich die Unternehmen, die die Umlage nutzen wollen, oder man muss es ganz auch anders sagen, die sie nutzen müssen, weil sie eben nicht so extreme Rücklagen haben, würde das natürlich in extreme Not bringen, weil sie dann haufenweise Kunden verlieren würden oder alternativ auch auf die Umlage verzichten und dann aber wiederum selbst die Energie für teures Geld einkaufen müssen. Das ist im Moment für mich so eigentlich das einzige Szenario, bei dem ich mir vorstellen kann, ich bin sofort fertig mit dem Satz, dass möglicherweise Unruhen, Volksaufstände oder was auch immer vielleicht sogar verhindert werden könnten.
Wir konzentrieren uns ja immer drauf, dass die Unruhen basierend auf hohe Energiepreise sein werden. Aber da ist ja noch mehr. Was im Raum steht, ist Massenarbeitslosigkeit. Ja? Du hast sogar so ein Szenario gerade gezeichnet, wo es auch zu Massenarbeitslosigkeit kommen könnte. Denn zwar all
das
jene,
musst du beweisen. Wann habe ich das gemacht?
Naja, gerade hast du gesagt, die großen Energielieferanten, die werden dann Zulauf bekommen. Die anderen, die gucken dann in die Röhre, die werden ja dann entlassen. Das bleibt ja gar nichts anderes übrig. Das ist ja eine Abwärtsbewegung, die wir da gesamtgesellschaftlich erleben werden. Klar, wie immer bei so Arbeitslosen oder bei so Geschichten, wo es zur Arbeitslosigkeit kommt, zur Massenarbeitslosigkeit. Das ist, glaube ich, das viel Schlimmere, was da im Raum steht. Die Energiekosten, das ist klar, das wird man irgendwie regeln können. Mhm. Aber wenn die Leute nicht mehr ins Restaurant gehen, wenn sie nichts mehr kaufen, wenn sie einfach das Geld, was sie noch haben, zurücklegen, weil sie glauben, sie müssten davon dann irgendwann mal Energie bezahlen und so weiter. Oder weil sie glauben, sie brauchen es grundsätzlich für irgendwas anderes. Auch für Lebensmittel unter Umständen, die zu teuer werden. Dann wird das Arbeitslosigkeit beflügeln und
und den Binnenmarkt schwächen, das ist alles richtig.
Der Binnenmarkt, gut, der ohnehin schon krepiert im Grunde.
Ja.
Das heißt also, es ist schon ein bisschen mehr. Ich finde das immer so ein bisschen eindimensional, wenn man auch in den Netzwerken schreibt, ja, die hohen Energiepreise unruhen. Ja, daran allein wird es nicht mangeln. Es wird unter Umständen auch bestimmte Bevölkerungsschichten geben, wo es nicht um Energiepreise geht, sondern um Hunger. Das muss man sich mal vorstellen. Hunger in unserer Gesellschaft.
Ja. Also da bin ich total bei dir. Ich will dir auch gar nicht widersprechen. Was ich eigentlich nur deutlich machen wollte durch diesen Artikel, ist ein Szenario, mit dem man bisher so gar nicht kalkuliert hat. Und das man bisher so gar nicht in Augenschein genommen hat, weil es irgendwie klar war, ja gut, die Umlage kommt und dann werden alle Unternehmen das natürlich von ihren Kunden zurückholen. Das sind profitorientierte Unternehmen, also machen sie das. Zumindest ist mir nicht bekannt, also ich habe von niemandem gehört oder bisher gelesen, dass jemand sagt, naja, vielleicht geben die das ja auch gar nicht an die Kunden weiter. Also auch alle Wirtschaftsfreaks, die ich so lese oder kenne oder spreche, haben gesagt, natürlich wird das weitergegeben. Und jetzt wird es vielleicht nicht weitergegeben. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das, und da bin ich wieder dann ganz nah bei dir, dass wir uns mit Szenarien beschäftigen müssen, mit denen wir uns noch gar nicht beschäftigen können, weil wir uns die noch gar nicht vorstellen können.
Ja, klar.
Und ich meine, wenn die Energiepreise, also die Energiepreise sind natürlich für die Privatleute brutal bis womöglich sogar verhängnisvoll und tödlich im fast schon wortwörtlichen Sinne, aber sie sind natürlich für unglaublich viele Branchen, die überhaupt die Wirtschaft am Laufen halten, so extrem bedeutsam und dann wieder für Branchen, die in der Nähe der Branchen sind und Zulieferer und so weiter und so fort, das kennen wir ja nun alles, dass sich daraus Szenarien ergeben können, die wir uns doch gar nicht vorstellen können. Ich meine, Habeck selbst hat irgendwann gesagt, naja, es kann natürlich sein, dass wenn wir dann in der dritten Stufe sind und dann müssen wir jetzt überlegen, welches Unternehmen wir abschalten, dann schalten wir Unternehmen XY ab, weil wir denken, das ist ja nicht so bedeutsam und dann stellt sich aber kurze Zeit später heraus, das war ja viel bedeutsamer, als wir dachten, weil da ja viel mehr dranhängt, als wir dachten und jetzt haben wir ja einen großen Fehler gemacht und vielleicht hätten wir das alles anders machen sollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir steuern auf eine Situation zu, von der kein Mensch seriös sagen kann, was sie für Auswirkungen hat. Wann und wie schlimm diese Auswirkungen sein werden. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass, wenn es keinen Richtungswechsel gibt, die Auswirkungen verheerend sein werden. Aber keine Sau weiß, wie genau das dann letztlich aussieht. Und das ist so gefährlich.
Das Traurige ist, dass du kannst ja zuhören, wenn du willst. Scholz, Habeck, bei Baerbock weiß ich nicht, da verstehe ich immer nichts. Kannst ja zuhören und die wissen ja, dass es verheerend wird. Aber es ändert nichts an der Stoßrichtung. Es wird durchgezogen.
Ja, gut.
Das ist nochmal ein anderes Thema, dass man jetzt gar nicht auffächern müssen, was da dahinter steckt und gibt ja viele verschiedene Theorien.
Das schaffen wir jetzt zeitlich auch.
Nein, das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Ich muss aber sagen, wir waren ja schon bei Lauterbach. Ich sehe gerade eben, dass jetzt doch klar ist, wann er zuletzt geimpft wurde. Der gute Herr hat sich ja Datenschutz gewünscht. Man hat ihn ja gefragt, wann
er zuletzt geimpft wurde. Ja, aber Impfen ist doch gar keine Privatsache.
Also ja, eben. Aber da hat er schon mal gesagt, das sind Gesundheitsdaten. Die möchte er so nicht preisgeben.
Obwohl, zu viel Privates würde ich
aber ihm auch gar nicht sagen. Aber laut Covid-Pass-Check-App ist er vor 271 Tagen das letzte Mal geimpft worden. Das heißt also Mitte November letzten Jahres.
Ja,
Der gute Mann ist doch gar nicht viermal geimpft, oder wie? Das kann ja gar nicht sein. Im November hat man sich, oder hat er sich letztes Jahr schon fünfmal impfen lassen?
Ach so, ist die Frage, wann die erste Impfung war und wie viel Zeit dazwischen lag, ne?
Ja.
Vielleicht hat er auch mal eine verschlafen oder so. Oder
es gibt
dachte,
ja
er hat sich impfen lassen und dann stimmte das aber gar nicht. So wie mit beiden, mit dem Händeschütteln.
Es gibt ja.
Hab ich nicht mich schon impfen lassen? Ich glaube schon. Weiß ich nicht.
Sag mal, es gibt ja die Theorien in Netzwerken, dass sich Lauterbach überhaupt nicht hat impfen lassen.
Ja, die gibt's auch. Könnte ich mir auch vorstellen. Also,
echt?
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, ich glaube, der ist so Pieps, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, der ist
ein. Naja, ich meine, der hat Studien bis zum letzten Weintropfen gelesen. Also vielleicht hat er ja irgendwann die falschen aus seiner Sicht oder die richtigen aus unserer Sicht gelesen, hat festgestellt irgendwie, boah, das ist ja scheiße gefährlich, das Zeug. Ich glaube, ich lasse es doch lieber, aber das kann ich natürlich nicht nach außen tragen oder so. Aber gut, bewegen wir uns im Reich der Spekulation. Also mir persönlich ist es auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob er jetzt geimpft ist oder nicht oder ob er dreimal oder viermal geimpft ist. Es läuft ja sowieso darauf hinaus, dass seine Corona-Erkrankung auf jeden Fall, also absolut und unwidersprochen, unwiderrufen, viel, viel schlimmer gewesen wäre, wenn er nicht mindestens ein, zwei, drei, viermal geimpft worden wäre.
Das kennen wir ja. Ich muss ja auch sagen, das habe ich ja vorher gar nicht gesagt, ich bin ja zurückgekommen wieder nach Deutschland, obwohl ich ja so ein bisschen gefremdelt habe und dann dachte ich, freue mich auf zu Hause, aber nicht auf Deutschland. Aber dann habe ich noch kurz bevor wir zurückgeflogen sind gelesen, dass Lauterbach erkrankt ist. Ja. Und da habe ich dann gesagt, Schatz, komm, wir packen, wir müssen zurück. Wir müssen zurück, wir müssen da sein, wenn was ist. Ja. Ich muss im Land sein.
Aus lauter Sorge und Pflichtgefühl, genau.
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, wenn mit dem was ist und ich bin im Ausland, weißt
du. Das kann es nicht sein. Dann wirst du auch deines Lebens nicht mehr froh, wenn du das wüsstest.
Nein, ne? Nein, ich habe auch eine Verantwortung als Bürger.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich komme zurück und ich stehe ihm zur Seite und er ruft allerdings nicht zurück. Und
ich wollte ihn ja auf Twitter anschreiben und dann habe ich festgestellt, da hat er uns geblockt. Ne?
Da sind wir geblockt, ja.
Ist das eigentlich legitim, dass so ein Gesundheitsminister einfach so uns blockt?
Ja, es ist ja schon. Ich hatte ja mal vor langer Zeit einen Text oder sogar zwei. Ich habe den Text das zweite Mal ein Jahr später nochmal als neuen verkauft. Das mache ich auch manchmal. Naja, ich bin dafür, dass Politiker, speziell mit Amt, nicht das Recht haben dürfen, andere Bürger, die in diesem Netzwerk unterwegs sind, zu blocken.
Ja, das sehe ich nämlich auch so. Also das ist natürlich immer so diese Grenze zwischen justiziabel oder eben nicht. Und wenn es justiziabel ist, dann ergreift man dementsprechend juristische Mittel und Wege.
Genau.
Und wenn es nicht justiziabel ist, dann gibt es keinen schlüssigen, nachvollziehbaren Grund, warum jemand zum Beispiel wie Lauterbach den Blog Neulandrebellen einfach sperrt.
Naja,
ich glaube, Klöckner hat uns auch gesperrt.
Wer?
Hier, Brigitte heißt die doch nicht. Julia Klöckner.
Ach so.
Da hattest du nichts mit zu tun. Da habe ich, glaube ich, irgendwas rausgehauen oder so.
Ich dachte, der Klöckner, wie heißt der
denn? Markus.
Ja.
Nein.
Da bin ich jetzt erschrocken.
Nein, der nicht. Das wäre tragisch. Nein.
Aber ja, wollte ich gerade sagen, was hast denn du für Scheiße
gemacht? Nein, da habe ich nichts gemacht. Da ist, mit Markus ist alles im grünen Bereich. Julia. Gut, sie fehlt mir. Nicht
die sind nicht verwandt, wirklich. Oder?
Was?
Die sind nicht verwandt.
Ich hoffe für Markus nicht. Nee. Aber tatsächlich, also im Grunde genommen glaube ich oder bin ich genau wie du der festen Überzeugung, Karl Lauterbach darf uns nicht blocken.
Das ist
unser Gesundheitsminister, egal was wir von ihm halten.
Du kennst doch, ich glaube, bei Facebook ist es so, wenn du da irgendwas meldest, dann heißt doch irgendwie so sinngemäß, es tut uns leid, dass du diese Erfahrung machen musst.
Ja, genau.
Ja, und da muss ich sagen, als Minister kann man sich diesen Satz nicht leisten. Der wird diese Erfahrung machen müssen, verdammt nochmal, weil er schließlich an einer exponierten Stelle sitzt.
Richtig. Ja,
und er vertritt Leute. Und wenn er sagt, ich kann das nicht aushalten, dann gebe ich dir einen guten Ratschlag, Herr Minister. Dann geh nach Hause und werd Privatmann.
Genau.
Ja, so einfach ist das. Ja. Im Übrigen auch so ein bisschen meine These zum Thema, das habe ich auch mitbekommen. Also ich habe aus der Ferne doch so ein bisschen mitbekommen.
Hier, wir müssen gleich Schluss machen, wir sind schon wieder.
Kellermeier, sagt dir was?
Kellermeier? Nee.
Impfärzte in Österreich, Suizid.
Ach so, wurde von Impfgegnern irgendwie
in den Tod getrieben oder so. Und
habe ich ganz am Rande nur mitgekriegt.
Armin Nassee, der Soziologe aus München, der Uni-Professor da, der hat indirekt auch Ulrike Gero in die Schuhe geschoben.
Tweet. Der hat ja sowieso, würde niemals sagen, dass der einen Schaden hat oder so.
Nein.
Entschuldigung,
ich möchte unten einblenden, bitte. Armin Nassee, Vertreter des Zentrums der liberalen Moderne. Damit wir gleich wissen, dass wir hier mit einem Einflussagenten sprechen.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Da gehört er auch zu, okay.
Ja. Ich bitte dich. Mhm. Wie gesagt, hat man in die Schuhe geschoben und da wird dann mit einer Selbstverständlichkeit, ja, die haben ihr das Leben zur Hölle gemacht und ja, die war per se für die Impfpflicht natürlich. Mhm. Und ich will jetzt nichts Schlechtes am Toten nachsagen, ja, das möchte ich nicht. Aber ich bin schon der Ansicht, wenn man sich so exponiert, dann muss man auch damit leben, dass es Widerstand gibt. Nicht Morddrohungen, davon spreche ich nicht. Ja, aber das muss man dann schon aushalten können. Und wenn man dann so zart beseitet ist, dass man sich sogar unter Umständen das Leben nimmt, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, hinter so Suizidgeschichten gibt es immer noch ganz andere Geschichten, die man nicht einfach so
Roberto, ganz einfach erklären kann. Roberto, das können wir nicht bringen.
Warum?
Das können wir nicht bringen.
Warum?
Das fliegt uns so dermaßen um die Ohren.
Das ist ein Text, den ich schreiben werde für den Rubikon.
Ja, dann mach das, aber das können wir nicht bringen.
Ja, okay, dann nimm's aus.
Tut mir leid. Ja. Also ich weiß genau, was du meinst, aber das
können wir ist ganz nicht klar, wenn jemand sich exponiert, wird er das aushalten müssen. Und wenn das nicht kann, dann ist es nicht die Aufgabe der Bevölkerung oder derjenigen, die sich aufregen, zu sagen, ja Gott, die können sich's ja so zu Herzen nehmen. Das ist nicht die Aufgabe. Das muss man wissen.
Ich muss auch sagen, ich traue da auch einfach der Berichterstattung nicht.
Nein, natürlich, das schreibe ich ja auch in dem Text auch. Hinter solchen Geschichten steckt mehr als, die hat sich jetzt deswegen das Leben genommen. Ganz oft sind solche Also solche Leute sind ganz oft schon lange beim Psychologen aus anderen Gründen und so weiter, ja. Also du weißt nicht, was dahinter steckt, ja. Da kann was ganz anderes dahinter stecken.
Ja.
Und dementsprechend, aber das ist schrecklich, mit so einer schwarzen Pädagogik zu arbeiten.
Ja, ich meine, abgesehen davon ist es natürlich auch wieder, wir lassen jetzt einfach mal weiterlaufen. Ich weiß noch nicht genau, was ich dann mache mit dem Teil hier. Es ist natürlich auch wieder diese Umkehr, ne? Also ich meine, ich habe vorhin darüber gesprochen, dass jetzt viele Kinder und Jugendliche immer noch Masken tragen und dass die wahrscheinlich psychologisch bzw. psychische Schäden auf Jahre hinaus durch die Gegend tragen müssen. Und dann wird so ein einzelner Fall, von dem man sowieso die Hintergründe nicht großartig weiß, außer von dieser oberflächlichen Berichterstattung, wird dann sozusagen stellvertretend dafür genommen, dass jetzt irgendwie Menschen, die der Impfung gegenüber skeptisch gegenüber sind, dass die jetzt irgendwie keine Grenzen kennen und im Prinzip sowieso alles potenzielle Mörder sind, beziehungsweise zum Selbstmord dann eben bewegen und da gehe ich auch nicht mit. Also das ist, wie gesagt, ich kann zu diesem Fall sowieso nur wenig sagen, weil ich viel zu wenig davon mitbekommen habe. Aber ich glaube auch, dass ich unterstelle mal, dass es diesen Suizid gegeben hat, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass es dann im Anschluss daran wahrscheinlich auch Leute im Umfeld oder im medialen Umfeld, wie auch immer, gegeben hat, die das Ganze dann so zurechtgebogen haben, dass jetzt die Angriffe der Impfgegner so massiv und so belastend geworden sind, dass die Frau dann irgendwann nicht mehr weiter wusste. Aber dass es wirklich so abgelaufen ist, kann ich mir beim besten Willen nicht
vorstellen. Ja, aber es ist eben nicht statthaft und es ist vor allem journalistisch nicht statthaft, so etwas jemanden, in dem Fall einer Bevölkerungsgruppe, in die Schuhe zu schieben, denn das ist schwarze Pädagogik. Man muss einfach sagen, und darauf will ich hinaus, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man sich exponiert, und zwar egal, ob's jemand ist, der die Maßnahmen kritisiert, ob es jemand ist, der die Maßnahmen gut findet, dann muss man mit Gegenwehr rechnen. Ich rede nicht, wie gesagt, von Morddrohungen, aber ich weiß das auch, wenn ich mich mit irgendeiner Meinung exponiere, dann kriege ich Gegenwehr und das muss ich aushalten können. Wenn ich es nicht aushalten kann, dann halte ich besser meinen Mund vorher.
Ja, ich meine, wir haben ganz zu Anfang über den Weggang aus diesem Land von Gerd Ehrenhunger gesprochen. Der hat auch Morddrohungen bekommen. Klar. Also das wollen wir doch vielleicht mal festhalten. Und zwar lediglich, weil er für das falsche Medium geschrieben hat. Also da wollen wir dann doch mal die Kirche im Dorf lassen und dann mal vielleicht darüber sprechen, wer hier wen bedroht und wer bedroht
ist. Morddrohungen gehen ja nicht, aber dass natürlich Gerd sich dann schon anhören muss, ja, machst hier für Putin und so. Ich finde, das ist was, das muss man aushalten können.
Ja, sicherlich, genau. Aber ja. Wenn er dann nahegelegt bekommt, dass er also abends dann aufpassen soll, dass er immer mal über die Schulter anderes. Guckt, das sind ganz andere Qualitäten. Und ich weiß nicht, was diese Ärztin, also wessen sie tatsächlich ausgesetzt war. Das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das natürlich instrumentalisiert wurde. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir leben mittlerweile in einem System, in dem jedes Fehlverhalten oder auch nur Verhalten, das sich anbietet, instrumentalisieren zu lassen, dass das auch instrumentalisiert wird.
Ja, sogar angedichtetes Verhalten teilweise.
Ja,
also es muss noch nicht mehr stattgefunden haben, sondern man interpretiert, dass das so war und dann ist das schon die Wahrheit.
Ja.
Und mit der geht man hausieren.
Ja.
So, ja. Ich weiß jetzt nicht, was du damit machst, ob du es rausschneidest oder nicht. Ich halte es für nicht so gravierend, wie du das siehst, aber das entscheidest du.
Ich überlege jetzt tatsächlich, es genau so inklusive meines Einwandes drin zu lassen.
Ja, okay, das ist kein Problem.
Das heißt, ich lasse das jetzt auch hier so direkt weiterlaufen und werde das nicht wegschneiden. Und dann können die Kommentatoren ja entweder über uns herfallen oder es eben bleiben lassen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir, du und auch ich, dass wir klar gemacht haben, dass wir natürlich jetzt weder pietätlos sind, noch irgendwie uns der Suizid eines Menschen egal ist oder so.
Das ist eine menschliche Tragödie, so oder so, keine Frage.
Ja, ich glaube, der Punkt, an dem du gesagt hast, wenn man sich öffentlich exponiert, dann muss man auch, da habe ich, glaube ich, irgendwie die Reißleine gezogen, weil dann kann man tatsächlich, wenn man es ganz böse meint, kann man dann natürlich herleiten, dann muss man auch damit rechnen, dass das Ganze in einem Suizid endet.
Ach, weißt du, das muss man vielleicht immer. Ist es nicht so? Aber ist dann die Frage, darf man dann nichts mehr sagen? Da kommen wir jetzt auf eine ganz andere Ebene, und zwar in diese Richtung Safe Spaces.
Ja? Safe Spaces.
Ja, das ist doch diese Schutzvorstellung, die vor allem im Woken-Bereich angebracht ist. Man warnt Leute vor Geschichten, wo Vergewaltigungen vorkommen. Oder wie du es auch bei Netflix kennst, oben steht dann in diesem Film kommt Gewalt vor und Zigarettenkonsum und so weiter. Also man warnt schon vor. Und das ist ja so eine Vorstellung, die man hat, dass man in einem sicheren Raum leben könnte, gesellschaftlich, indem man eben einen Raum schafft, wo es auch eine gewaltfreie Sprache gibt, eine völlige. Und das halte ich für Quatsch.
Ja, ja, das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Ja, die Frage, die sich stellt, ist tatsächlich, wann wird das sich, also es, eine hundertprozentige Garantie auf Sicherheit, die gibt es natürlich nicht. In keinem Lebensbereich. Die Frage ist dann tatsächlich, wann wird das legitime Sicherheitsbedürfnis in einer Art und Weise überschritten durch Angriffe, durch Bedrohungen, vielleicht auch durch massive Kritik, dass eine Grenze überschritten wurde, die nicht überschritten werden darf. Das, finde ich, ist die schwierige Frage. Weil ich glaube, diese Grenze, die nicht überschritten werden darf, die gab es schon immer. Es ist nur die Frage, wo man sie ansetzt.
Ja, und ja, aber gerade in dieser Geschichte, zu dieser Geschichte, zu dieser Ärztin, ist es doch so, dass es da nicht unbedingt darum ging, dass es nur Morddrohungen gab. Es ging auch nicht darum, dass die Leute übergriffig waren, sondern es ging auch vor allem darum, dass die Leute in den Netzwerken ihr zugesetzt haben. Und Naseh, von dem ich ja sprach, hat eine Passage zitiert aus Ulrike Göros Buch, sinngemäß diese Passage, wo es heißt, wir rechnen dann am Ende mit diesen Leuten ab, die uns das alles hier so aufgebürdet haben.
Und ja,
so.
Das ist natürlich widerlich.
Genau, und das hat er quasi gesagt, das ist sozusagen, sie haben es ja angekündigt oder so ähnlich, hat er. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der.
Ja, so ungefähr stelle ich mir eben auch die Berichterstattung vor.
Genau. Und das geht nicht.
Nein.
Das geht nicht. Das muss man sagen können. Selbst auf die Gefahr hin, dass sich zarte Seelen, ich sag's jetzt einfach mal so offen, etwas antun. Tut mir leid. Weil sonst hast du keine Möglichkeit mehr, was zu sagen.
Ja.
Das ist Mundtotmacherei.
Ja, wir hatten auch mal darüber gesprochen im Zusammenhang mit Vergewaltigung, dass man dann nichts mehr über Vergewaltigung schreiben Eben. Darf, weil man man mögliche Opfer damit jetzt irgendwie trifft oder Erinnerungen wachruft oder so. Aber das ist tatsächlich, das ist nicht zu vermeiden. Also dann dürfte man auch nicht mehr über den Krieg schreiben, weil es Eben. Natürlich ohne Ende traumatisierte Soldaten, Zivilisten, Kinder, alte Menschen, sonst was gibt, die logischerweise daran nicht erinnert werden wollen. Aber man muss trotzdem über diese Themen schreiben. Und was der, wie heißt er, Nasehi, ich habe mal im ORF irgendwie in der Philosophie-Sendung, weiß nicht mehr genau, wie die hieß, hatte ich mal vor ein paar Jahren ein Interview mit ihm gesehen, da fand ich ihn richtig gut. Ne?
Das höre ich öfters, dass er wohl früher besser war und dass er auch wichtige Sachen sagt und teilweise auch sogar noch vor einigen Jahren noch ganz gute Sachen gesagt hat. Selbst innerhalb der Corona-Geschichte war er nicht immer so eindeutig, ja. Mhm. Aber gerade was die ukrainische Geschichte betrifft und gerade was Ulrike Göro und so betrifft, war schwierig.
Ja, genau, nochmal zurück zu Göro. Also das, was er da gemacht hat, das ist wirklich das Unterirdischste, was es gibt. Er hat eine Passage aus einem Buch genommen, das ja schon chronologisch macht es ja überhaupt keinen Sinn, weil das kam ja im Dezember 21, glaube ich, raus oder so.
Naja, im Februar, glaube ich, jetzt dieses Jahres. Also
es ist schon im Dezember hat sie es, glaube ich, zu Ende geschrieben, so war es. Ja. Ist ja auch egal, jedenfalls das Buch kann natürlich jetzt sowieso nicht in Zusammenhang mit diesem Suizid gebracht werden. Und darüber hinaus findest du wahrscheinlich in jedem zweiten Sachbuch, das sich kritisch mit gesellschaftlichen, politischen Fragen auseinandersetzt, irgendwo einen Satz oder eine Passage, die du hinterher instrumentalisieren kannst. Also das ist das Leichteste auf der ganzen Welt. Das ist überhaupt kein Problem. Und in dem Buch von Göro erst recht, weil das natürlich, das war ja auch, das hat sie ja auch im Interview gesagt, also auch im Interview mit uns gesagt, dass das teilweise sehr spontan geschrieben war und dass sie das auch ganz bewusst so spontan geschrieben hat, um letztlich auch ihre emotionale Verfasstheit zum Ausdruck zu bringen. Und daraus dann mehr oder weniger die Ankündigung eines Suizids, eines Menschen zu machen, der dahin getrieben wurde, aufgrund dieses Buches oder dieser Passage des Buches. Das ist nicht nur unredlich, das ist für mein Empfinden, das ist justiziabel. Also
ja, also dieses Unredliche habe ich tatsächlich auch schon in jungen Jahren gemacht. Ich erinnere mich, Breivik, du weißt, der in Norwegen, die vielen jungen Menschen getötet hat.
Ja.
Der hatte ja auch so ein, ja, so ein riesen Pamphlet geschrieben. Und da kam zum Beispiel, zumindest als Fußnote oder sogar zwei Fußnoten, Artikel von Broder vor.
Ja.
Und da habe ich mich auch schrecklich in jungen Jahren aufgeregt. Das ist also jetzt 12 Jahre her. 12 Jahre, ja, kommt hin. Das kommt davon, wenn man so, wie soll ich sagen, so hetzerische Sachen schreibt und so weiter.
Ja, aber das ist natürlich Blödsinn.
Natürlich ist das Blödsinn. Heute weiß ich das. Ich muss ja gar nicht immer der Meinung von Broder sein. Aber wie kann ich mir anmaßen, im Nachhinein quasi zu sagen, hätte der Broder mal lieber nichts geschrieben? Das kann's doch nicht sein. Wenn Breivik da was ganz anderes draus macht, wenn der das quasi als Anleitung zum Morden nimmt, das war bestimmt nicht die Absicht von Henrik Broder.
Ja? Also ich geh davon aus, beziehungsweise ich glaube, irgendwo habe ich es dann sogar mal gesehen, auf irgendeinem Blog oder so. Das war irgendwie so ein AfD-Blog. Ja. Und die haben dann, glaube ich, in irgendeinem Zusammenhang haben die mich zitiert. Und haben mich da total gefeiert.
Ja,
was soll ich dagegen tun? Soll ich dann jetzt sagen, ich nehme den Artikel vom Netz? Das bringt ja sowieso nichts mehr, denn das ist ja dann schon längst in dem anderen Blog gelandet. Und im Zweifel ist es auch nachweisbar, dass ich das geschrieben habe. Und die Frage stellt sich ja auch nicht, ob ich das geschrieben habe oder nicht. Ich kann doch nichts dafür, wenn das, was ich schreibe, von der AfD instrumentalisiert wird. Das ist ja genau der Punkt, an dem wir angekommen sind. Das ist ja Kontaktschuld ohne Kontakt.
Naja, aber Gedanken, die in der Öffentlichkeit sind, die kann man doch nicht mehr kontrollieren. Die gehören doch dann der Allgemeinheit im gewissen Sinne.
Ja, selbstverständlich. Ja. Und wenn sich jemand dessen bedient, von dem ich das eigentlich nicht will, ja, dann kann ich mich in Schlaf heulen deswegen, aber ich kann es ja nicht verhindern. Das ist doch absurd.
Ja.
Und naja, gut, aber es spricht ja dafür, jetzt anhand deines Beispiels, ja gut, du bist halt heute nicht mehr der von damals und hast dich dementsprechend weiterentwickelt. Ich meine, gut, du kannst das, ich arbeite noch dran. Also, tja.
Naja,
jetzt sind wir natürlich sehr abgedriftet. Ich kann mir vorstellen, dass diese Diskussion auch auf besonderes Interesse stößt. Bin ich mal sehr gespannt. Wir sagen an dieser Stelle.
To be continued, würde ich sagen.
Ja, oder auch das, genau. Also, was wir ja nicht mehr machen, was wir ja eine Weile gemacht haben, darauf hat mich dann irgendwann meine Frau auch mal aufmerksam gemacht. Und es war tatsächlich so. Wir haben früher, wenn wir über die AfD gesprochen haben, haben wir uns immer dann irgendwie vorsorglich, manchmal auch so leicht zynisch, ironisch angehaucht, haben wir uns dann zur Sicherheit von der AfD distanziert. Über diesen Punkt sind wir hinaus, das machen wir nicht mehr. Wir müssen uns.
Ja, muss ich ja nicht, du bist ja Nazi und ja.
Nein, in dem Zusammenhang möchte ich tatsächlich nochmal unterstreichen, dass wir natürlich selbstverständlich diesen Suizid, dessen Hintergründe wir nicht näher kennen, für ein absolut tragisches menschliches Schicksal halten. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die andere Frage, und über die haben wir hier vornehmlich gesprochen, ist eben die A, ob und wie das instrumentalisiert worden ist und B, was muss man aushalten, wo ist also die Grenze erreicht des eigenen Sicherheitsbedürfnisses. Und Kritik muss man ertragen, insbesondere wenn man selbst öffentlich seine Meinung kundtut, bei Bedrohungen, Morddrohungen etc. oder eben tatsächlichen Angriffen, hört es auf. Und wenn es die gegeben hat, dann haben die Leute, die diese Drohungen ausgesprochen haben, definitiv in gewisser Weise Anteil an diesem Suizid. Da lege ich mich fest.
Das weiß ich nicht, weil ich die Vorgeschichte nicht kenne. Das würde ich mal ausklammern. Alles andere unterstreiche ich.
Ja,
alles andere würde ich unterstreichen, aber ich weigere mich eben, und das darauf will ich hinaus, in der Emotionalisierung der Debatte so weit voranzuschreiten, dass ich mir keine kritischen Hinterfragungen oder keine kritischen Fragen mehr einfallen lassen darf zu so einem Umstand.
Deswegen habe ich ja explizit von Drohungen und Bedrohungen gesprochen oder sogar Angriffen. Weil das, ne, man kann sich darüber unterhalten, wo die Grenze zum eigenen Sicherheitsbedürfnis überschritten wird, aber mit Bedrohungen, Drohungen und eben massiven, aktiven Angriffen ist diese Grenze überschritten. Und wer auch immer, ich weiß nicht, ob es so war, also von daher will ich auch nicht behaupten, dass es so war, aber sollte es so gewesen sein, dass wer auch immer diese Grenze überschritten hat, er definitiv mit Verantwortung an dem Suizid für mein Empfinden trägt.
Ja. Das darfst du so sehen.
Ja, das sehe ich auch so, genau.
Bin ja liberal.
Ja, dann sind wir jetzt länger dabei geblieben, als wir eigentlich wollten. Wir wollten ja eigentlich eine Stunde nur machen. Jetzt sind wir eine gute Stunde beziehungsweise Stunde 12 Minuten gleich dabei.
Ja, ja, ja.
Das ist jetzt,
wir müssen mal schauen, vielleicht ist das auch, vielleicht gibt's neue Regelungen von Lauterbach. Es ist ja, wir haben jetzt doch länger geredet als gedacht. Es kann sein, dass schon wieder eine Pressekonferenz war.
Man weiß es nicht. Man weiß ja. Es nicht. Also vielleicht, ja, wir werden sehen. Also wir machen jetzt hier gleich Schluss und dann gucken wir erstmal, ob Lauterbach wieder was Neues, Schlüssiges rausgehauen hat. Entschlossen, Schlüssiges rauszuhauen, also rauszuhauen aus der Schlüssigkeit, also die Schlüssigkeit rauszuhauen gewissermaßen. Ist jetzt auch nicht witzig. Also gut, Roberto.
Ja.
Es war sehr schön mit dir und
ja, vielen Dank.
Es war wirklich ein Podcast, der einen Verlauf genommen hat, den ich jetzt im Nachhinein höchst interessant finde. Ich habe mich jetzt auch entschieden, diesen ganzen Block tatsächlich drin zu lassen.
Sehr schön.
Inklusive der ganzen Debatte dazwischen, raus oder nicht raus und so weiter. Das nehmen wir jetzt sozusagen.
Ja. Also nein, ich gebe es zurück, war ein schöner Podcast. Vor allem auch einzigartig, denn ich glaube, den Podcast, so wie wir ihn heute gemacht haben, so haben wir ihn, glaube ich, noch nie gemacht. Mit diesen Themen, mit dieser Länge.
Ja, das kann sein. Also in erster Linie ist er auf jeden Fall in eine andere Richtung gegangen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte.
Ja.
Und das Schöne ist, das kann natürlich hinterher immer bedeuten, dass man sich denkt, oh mein Gott, das haben wir ja sowas von versaut, ey. Wir wollten doch eigentlich dies und jenes.
Ja.
Aber im heutigen Fall sehe ich es tatsächlich genau andersrum und denke mir, gut, dass wir das zugelassen haben und gut, dass wir auch überzogen haben und gut, dass wir vermutlich jetzt eine Diskussion angestoßen haben, die es möglicherweise in sich hat. Schauen wir mal.
Das stimmt.
Na. Ja, in dem Sinne.
Jetzt machen wir aber mal wirklich Schluss.
Jetzt machen wir wirklich Schluss. Ich weiß nicht, isst du jetzt noch was oder was? Du
isst ja immer noch. Ich hab Kohldampf.
Du hast Hunger wieder, ne?
Ja. Ja, aber wie? Ja, wie? Ja, Frechheit.
Nee, weil Frechheit. Ich esse ja immer vorher. Ich weiß gar nicht, warum du nachher isst.
Ich weiß nicht, wie du so früh essen kannst.
Ja, das ist ja, wenn ich um 5 fertig bin mit Essen, das reicht doch völlig.
Ja, das ist so, das ist deutsch, gell? Dieses frühe Essen. Ja?
Das ist 17 Uhr, dafür esse ich keinen Mittag. Das ist mein Mittag, Roberto.
Ja gut, also wir essen hier zu zivilisierten Zeiten um 18 Uhr, aber normalerweise in Spanien so 21 Uhr, 22 Uhr Abendessen.
Ja, die Spanier, das ist ja kein Maßstab.
Ja, stimmt. Da kommen die Deutschen nie hin.
Ja, ich bin ja ganz froh, dass du nur ein halber Spanier bist, sonst wüsste ich gar nicht, wie ich klarkommen soll mit dir.
Wieso? Hast du ein Problem mit Spanier?
Ja, nee, mit ganzen Spaniern auf jeden Fall, ja.
Ehrlich?
Ja.
Wieso? Wegen Stierkampf und so?
Stierkampf, was gibt's denn noch in Spanien?
Paella.
Paella zum Beispiel ist auch, mag ich so gar nicht. Also,
echt jetzt?
Ja, ich frage mich immer, warum die Leute alle Paella mögen. Ich denke mir irgendwie, das ist völlig überschätzt.
Ja, du magst ja keinen Fisch wahrscheinlich, oder?
Ja, und spanische Gitarren irgendwie, Cindy und Bert.
Klingen.
Und
so. Ja. Ja, 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 ja. Wer kennt das nicht?
Nein.
So, jetzt hören wir
aber
auf. Jetzt
ja, aber nee, nicht. Wirklich, also spanische hier. Na, Sombrero hätte ich fast gesagt. Flamenco, spanischer Flamenco ist so geil, ist so großartig.
Ja, das aus der Ecke kommt ja mein Vater oder kam mein Vater.
Ach, echt?
Ja, es ist ja aus Nordspanien, da ist das nicht so. Das ist Südspanien-Flamenco.
Ja, ja. Also ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt jeder echte Flamenco-Fan und Spanier wird mir das wahrscheinlich um die Ohren hauen, aber für mich hat in meiner musikalischen Jugend, ich habe ja schon früh angefangen Musik zu machen, hat mich ein Song von Aldi Meola, Paco de Lucia und John McLaughlin oder McLaughlin, wie er ausgesprochen wird, zu dritt an akustischen spanischen Gitarren haben sie den Mediterranean Sundance gespielt.
Muss ich mal googeln, ich glaube, das kenne ich gar nicht.
Es ist ein grandioses Ding, es ist der Wahnsinn. Also für mich eines der Top-Gitarrenstücke mit auch noch drei genialen Musikern. Ich schick dir mal den Link, beziehungsweise ich stelle das
direkt. Den stellst du unten rein, damit man auch mal was für Kultur gemacht
hat. Ja, dann haben wir auch direkt mal, also wirklich, Mediterranean Sundance muss man kennen, muss man sowieso kennen, selbst wenn man nicht, also muss man auf jeden Fall kennen, ist so. Ja.
Ja.
In diesem Sinne, ich mag Spanier in Wirklichkeit total gern und sogar dich, obwohl du nur ein halber bist. Guten Appetit, Roberto. Wir ja, sehen danke. Uns, hören uns und sind mal gespannt auf die Kommentare unter diesem Podcast. Ja,
hasta luego.
Jo, spasibo.
Spasibo.
Ciao.
Ciao.